Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir sind mittlerweile im 19. Teil und bei mir heute ist der Fritz Dengel. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über ein Thema zu diskutieren.
Danke.
Wir wollen ja heute über das Thema sprechen, der Höhepunkt des Kampfes. Also ich habe mir gedacht, bei dem Titel, dass wir so vielleicht über ja, vier Teile durchgehen. Also wir gucken uns den Kampf im Himmel an, wir gucken uns den Kampf im Alten Testament an, im Neuen Testament und den Kampf am Ende der Zeit, weil ich denke, der Höhepunkt des Kampfes, das geht so ein bisschen so gerade auf das Ende der Zeit. Dass wir da uns vielleicht über diese vier Dinge diskutieren und sehen, was ist eigentlich passiert damals und welche Auswirkungen hat das auf uns heute. Nun, das ist ganz oft die Frage, vielleicht hast du diese Frage auch, hörst du die oft in der Gemeinde, gerade von Gästen, wenn sie dazukommen, ich habe es bei Evangelisationen oft, das ist die Frage, woher kommt eigentlich das ganze Leid auf der Welt? Also warum ist das da? Und wenn man da jetzt ausholen will und das erklären will, kommt man irgendwie immer dabei, dass man den großen Kampf erklärt.
Ja.
Muss man ja. Wie machst du das? Wie erklärst du das? Wo kommt das Leid her? Warum kämpfen wir so viel?
Vielleicht ist das sogar eine der am häufigsten gestellten Fragen in dieser Welt. Wo hört das ganze Leid? In Verbindung mit der Frage, die daraus resultiert, warum lässt Gott das zu dann auch? Ja.
Genau, ja.
Genau. Aber es hat eine Ursache, Tatsache, ja. Und Fakt ist, dass eben Gott nicht Satan erschaffen hat, so wie es viele Leute sagen. Ja, Gott hat ihn geschaffen, diesen Bösen, und der verursacht das ganze Leid, sondern Gott schuf eigentlich Luzifer, den wir aus der Bibel als Engel des Lichts, den höchsten Engel, ja, kennen. Und dieser Engel ist eben gefallen. Das war seine Entscheidung. Er hat sich entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Wir lesen es in der Bibel, ich glaube in Offenbarung 12.
Ab Vers 7 bestimmt, oder?
Ja, ich schaue gerade. Genau, richtig, ab Vers 7, genau. Ganz genau. Dann haben wir hier ein paar Verse, wo die Schrift eben sagt, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das sind also so diese Kernverse, das ist eigentlich die elementare Aussage, damit man versteht, was da eigentlich passiert ist. Es entstand ein Kampf im Himmel. Zum Verständnis, Michael, also im Kontext der Schrift, Michael ist Jesus. Und hier kämpft Satan gegen Jesus. Und interessanterweise passiert Folgendes: Satan wird zwar besiegt, ja, aber er geht nicht alleine, sondern er nimmt einfach noch Engel mit, einen Haufen Engel, ja. Und so begann eigentlich das ganze Leid auf dieser Erde. Satan nimmt also die Engel mit und wurde hinabgeworfen auf diese Erde. Und jetzt geht es weiter quasi mit Adam und Eva. Der nächste Schritt.
Genau, so sehen wir sozusagen irgendwie, wie es mal angefangen hat im Himmel.
Genau.
Jetzt wäre natürlich auch die Frage, bevor wir sozusagen jetzt auf die Erde gucken und gleich gucken, was bei Adam und Eva passiert ist. Also dieser Kampf hier, der fand ja schon vor langer Zeit statt. Also das war ja, also wir wissen, dass Jesus über den Teufel sagt, er war ein Menschenmörder von Anfang an.
Genau.
Das meint natürlich nicht von Anfang an, als er erschaffen wurde, als Luzifer gemacht wurde, sondern von Anfang der Menschheit an. Da war er schon Menschenmörder. Also muss der Fall vorher gewesen sein. Also bevor Adam und Eva gemacht worden sind. Ich muss natürlich fragen, hier heißt es, er kämpfte mit Michael, mit dem, der ist, was Gott ist, also mit Christus, er sagt von sich selbst, mich sieht sie den Vater. Und dann hast du gerade hier auf den Vers mal aufmerksam gemacht, wo es heißt, dass seine Engel mit ihm geworfen wurden. Was ich hier bezeichnend finde, ist, dass ein paar Verse vorher in Vers 4 steht, da wird über diesen Drachen auch geschrieben, Vers 3 und Vers 4, und heißt, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und wegen dieser Konstellation hier der Verse gehen wir davon aus, dass tatsächlich ein Drittel der Engel vom Teufel mitgerissen worden ist. Und hier fand ich es ganz spannend zu studieren, was ist eigentlich der Schwanz? Also warum heißt es hier, ich meine, der Drache zieht mit dem Schwanz und nicht etwa mit den Klauen oder mit dem Maul oder so, mit dem Schwanz zieht er sie weg. Und vielleicht kennst du diesen Vers, ich habe in Jesaja 9, Vers 14, da was Interessantes zu gefunden. Mhm. Wie er das machte, wie er die Engel verführt hat. 9, Vers 14. Mhm. Jesaja 9, Vers 14. Hier heißt es, der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Also scheinbar war der Teufel ein falscher Prophet oder er hat ihnen Lügen verkauft, er hat ihnen falsche Dinge mitgegeben, den Engeln, und deswegen sind sie ihm gefolgt. Und so kamen sie in die Rebellion.
Genau.
Wie kam es überhaupt zu dieser Rebellion? Also ich meine, der Teufel macht sich da Mühe und verführt Engel, dass sie ihm folgen, er belügt sie, die fallen alle. Woher kam diese Rebellion eigentlich im Himmel? Ich meine, war an Gott irgendwas Schlechtes, dass rebelliert werden muss?
Gute Frage, ja. Aber auch da gibt uns die Bibel eigentlich Aufschluss. Wir finden im Alten Testament eine Typologie auf das, was eigentlich passiert ist. Eine Parallele, ein Parallelismus. Und zwar einmal in Jesaja 14 und Hesekiel 28 wird dieser Vorgang ein bisschen beschrieben anhand eines Königs, ja, der aber auf Satan münzt.
Also, der König von Tyrus.
Genau, richtig. Aha, genau. Ja. Und wir können da mal kurz reinschauen. Vielleicht mit Jesaja 14 beginnen, wenn wir schon bei Jesaja sind. Mhm. Und da bekommen wir so ein bisschen Erklärung, wie es dazu kam. Weil das kam ja nicht über Nacht aus dem Nichts, sondern da ist eine Ursache dahinter, ja, dieses Kampfes. Und wenn wir Jesaja 14, Vers 12 anfangen, da lesen wir: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Mhm. Sagt eigentlich schon sehr viel. Ja.
Das Geschöpf wollte sein wie der Schöpfer. Ja. Also er wollte Gott sein.
Ganz genau.
Er wollte sich anbeten lassen.
Ganz genau.
Interessant ist das hier, das heißt hier, du Glanzstern in Vers 12. Und Glanzstern, mhm, hier ist es bei mir, die Übersetzung ist Helel, auf Lateinisch Luzifer.
Luzifer.
Genau, da, genau, steht es direkt.
Genau.
Also da weiß man gleich, wer gemeint ist.
Genau, genau, Luzifer. Aber hier ist auch eben deutlich, wie gesagt, da muss man gar nicht mehr so arg viel hinzufügen, sondern hier ist, aus dem geht eigentlich ganz klar heraus, was er wollte. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Mhm. Also mit der Stellung, die er hatte, ja, und er hatte wirklich eine enorme, er war eigentlich nach Gott, also Jesus, Vater, Jesus und Heiliger Geist, war er der Nächste, ja, im Himmel, ja, der Heerführer, der Engel, ja, das war zu wenig, das war zu wenig. Und es entstand in ihm etwas, und das ist ja das, was wir dieses unerklärliche Böse nennen, ja. Woher kommt das, wie kann das passieren? Aber es ist in ihm entstanden, er war unzufrieden, er war mit seiner Position einfach nicht glücklich. Und anstatt dagegen wirklich anzukämpfen bis zum Ende, denn er hätte es schaffen können, Ellen White spricht darüber, er hätte es schaffen können, aber er hat dem Bösen zu viel Raum gelassen. Und jetzt die Frage, das ist ein sehr interessanter Parallelismus auf unser Leben.
Hat sich mit dem Bösen beschäftigt, zu viel damit beschäftigt, das infizierte sein Herz, anstatt es rauszuschmeißen.
Ganz genau.
Weil das ist die Frage, wusste er, dass das falsch ist, was er macht, oder wusste er es nicht? Wenn er gewusst hat, dass es falsch ist, was er tut, dann war es natürlich tiefe Sünde, was er macht.
Ja.
Wenn er es nicht gewusst hat, dann hätte er ja irgendwann zur Erkenntnis kommen sollen, kommen müssen. Also er ist ja nicht irgendwie zufällig verloren gegangen oder so. Also muss ja irgendwie eine Entscheidung getroffen haben. Hier wissen wir nur, was er vorhatte. Also hier in diesem Text, hier wissen wir, er wollte eigentlich dahin, wo Gott ist. Er wollte auf den äußersten Versammlungsberg im äußersten Norden.
Genau,
also er wollte auf Gottes Thron.
Ja, genau.
Das war also seine Attention, sich noch höher zu heben, als er eigentlich ist. Also das Geschöpf wollte sich dem Schöpfer gleich machen. Mhm. Jetzt ist es ja, so, dass es ja, wir würden ja sagen, nichts Verkehrtes. Wenn ich sage, ich möchte gerne den Charakter Jesu haben, dann ist es eine gute Attention. Nur wenn ich sage, ich möchte angebetet werden, ich möchte auf den Versammlungsberg, dann, wer sollte mich anbeten? Ich bin ein Geschöpf wie jeder andere auch. Johannes ist immer von einem Engel niedergefallen, um ihn anzubeten. Der Engel sagt, tu es nicht, ich bin dein Bruder.
Genau.
Bete Gott an.
Ganz genau.
Also der Engel wusste genau, was richtig und was falsch ist. Der Teufel scheinbar nicht. Und ich habe gerade eben ein bisschen die Frage mit eingeworfen, wusste der Teufel eigentlich, dass es falsch ist, was er macht oder nicht? Jetzt hattest du gerade schon einen Text erwähnt, Du hattest Hesekiel 28.
28, genau. Genau.
Ich will kurz was zeigen. Mhm. Weil das, hier steht so ein bisschen drin, hier finden wir, ob der Teufel wusste, was er tat oder nicht. Beginnt das ungefähr ab Vers 12 vielleicht.
Das ist etwas,
ja. Ja, ich lese das mal da ab Vers 12. Mhm. Da heißt es, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. Also jetzt muss man sagen, hier wird was über den König von Tyrus gesagt, also hier wird ein Gleichnis gemacht. Mhm. Und man kann sich fragen, ist hier wirklich der echte König von Tyrus gemeint, der damals, also die hatten so einen Fürsten, der damals wirklich Tyrus regiert hat, oder jemand anders? Finden wir jetzt gleich die Antwort. Mhm. Das heißt, so spricht Gott, der Herr, du Siegel der Vollendung voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvollen hergestellten Tamburinen und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Also hier ist deutlich, hier wird über den Fürsten von Tyrus gesprochen, aber es heißt, du warst in Eden und genau. Du warst vollkommen, also irgendwie weiß man, okay, das geht hier um jemand anderen. Mhm. Und dann wird es ganz deutlich in Vers 14, du warst ein gesalbter, schützender Cherub, also ein Engel. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Also der Luzifer, der war am Throne Gottes, auf dem heiligen Berg Gottes, also er stand direkt vor Gott und er wandelte mitten unter den feurigen Steinen, also er kannte das Gesetz. Dann heißt es, du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Und jetzt heißt es hier, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Und hier wird, glaube ich, was deutlich. Es heißt, du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Ja. Das heißt, er wusste, was richtig ist, aber aufgrund für seine eigene Herrlichkeit, für sein Ego, ist er doch den falschen Weg gegangen.
Ja.
Und das machen wir manchmal auch, diesen Fehler.
Genau.
Wenn wir erkennen manchmal, dass ein Weg falsch ist, den wir gehen, und gehen ihn trotzdem weiter.
Ja, das ist der Punkt. Das ist der Kampf gegen die Sünde, der Kampf gegen das Böse, den ein Mensch von sich aus nicht gewinnen kann. Es ist unmöglich.
Mhm. Nicht mal der Luzifer konnte den gewinnen.
Genau, genau.
Er hat da auf sich selbst geguckt und ist an sich selbst gescheitert.
Ganz genau, ja, richtig.
Mhm. Und auch wird hier gesagt, durch deine vielen Handelsgeschäfte hast du sozusagen die Missetat in dir angehäuft. Das ist Vers 16. Das Innere wurde mit Frevel erfüllt. Ich würde sagen, was hat er denn gehandelt? Ich meine, wir wissen ja, Tyrus damals war in der Hafenstadt und die waren sehr reich. Mhm,
genau.
Aber er hat hier den Engeln was verkauft, seine Meinung verkauft.
Genau.
Er war ein falscher Prophet, heißt es ja. Also er war der Schwanz, der ein Drittel der Engel
nach sich
gezogen hat.
Die Lügen, genau.
Genau. Und dadurch, dass er das gemacht hat, dass er erstmal, er wusste, es ist falsch, was er tut, aber er blieb da drin und hat damit gearbeitet, ist das in ihm immer mehr geworden. Und so ist es bei uns auch.
Ja.
Also wenn wir uns mit dem Bösen beschäftigen, das aufnehmen, wir wissen, es ist falsch und trotzdem damit spielen immer mehr, dann erfüllen wir damit auch unser Inneres.
Ja, das ist richtig. Ja. Und alles hat Einfluss auf uns. Also wir dürfen das nicht unterschätzen. Jedes Wort, jede Tat, jeder Gedanke, alles in unserem Leben, ja, hat effektiv Einfluss auf uns. Mhm. Darum versuchen ja auch die Eltern, ihre Kinder so zu schützen vor negativem Einfluss. Ja? Schlechte Filme, schlechte Musik, schlechte Freunde, ein falscher Umgang, dass man nicht in Alkohol, Drogenszene hinabrutscht. Die Eltern versuchen da, weil sie wissen, da ist Einfluss da. Ja? Es ist, dieser Einfluss hat Macht. Das kann innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, Monaten einen Menschen wirklich so tief hinunterziehen, dass er da nicht mehr rauskommt. Ja? Mhm. Und dieser Einfluss, das ist ja der Kontext des großen Kampfes. Der Kontext, wo eben Satan und Christus gegeneinander kämpfen, um deine und um meine Seele, um jeden Menschen. Und welcher Einfluss ist stärker in mir? Welchem Einfluss gebe ich mehr Raum in mir? Mhm. Denn letztendlich ist es so, und das ist ein wahnsinniges Instrument, was uns Gott in die Hand gegeben hat, es ist der eigene Wille und ich kann entscheiden. Ich kann wirklich entscheiden, ich kann bei dem Bösen sagen einfach, nein, ich möchte nicht. Und wenn ich merke, ich brauche hier an der Stelle Kraft, ja, weil es Dinge sind, deren ich nicht Herr bin, ja, die mich vielleicht beherrschen, Gewohnheiten, sonst auch, dann habe ich immer noch zwei gesunde Knie. Man kann da, also es ist wirklich, ja. Es ist wirklich ein Kampf, der bis Ultimo aufs Letzte geht, aber Christus steht da und möchte uns helfen, möchte uns zu Siegern machen.
Mhm. Da können wir, glaube ich, auch sagen, dass die Engel hätten gar nicht fallen müssen. Aber sie wurden verführt. Ellen White schreibt an einer Stelle, dass viele Engel wollten wieder zurück. Die waren in der Rebellion drin, ja, hatten also gegen Gott rebelliert, indem sie gesagt haben, wir wollen erstmal wissen, vielleicht kann auch ein Engel angebetet werden, wie auch immer. Der Luzifer sollte vielleicht erhöht werden, der sollte vielleicht eine höhere Stellung bekommen, als er eigentlich schon hat. Sie gingen in die Rebellion, merkten wohl irgendwann, dass sie falsch waren, ja, dass es nicht gerechtfertigt war, dass Gott im Recht ist. Und sie wollten umdrehen, wollten zu Gott. Und dann hat der Teufel ihnen gesagt, ihr seid schon so tief mit drin, es gibt keine Umkehr mehr für euch. Ich kenne Gott, ich stehe direkt bei seinem Thron, ich weiß, wie er ist, für euch gibt es keine Gnade. Und da schreibt Ellen White, da hat er gelogen. Die Engel wären eigentlich zurückgegangen, aber auf diese gemeine Art und Weise hat er sie verführt und ihn versucht beizubringen, Gott ist eigentlich kein liebevoller Gott, eigentlich ist er ganz, ganz grausam.
Ja. Tyrann, genau.
Diktator. Ja. Und so sind viele Engel gefallen. Also die wurden verführt durch diese Lügen, die der Teufel da verbreitet hat.
Ja.
Und obwohl sie wussten, sie sind falsch und sie wollten zurück, sind sie doch in der Sünde geblieben. Wie schlimm, wenn uns das passiert. Also wenn wir merken, wir gehen den falschen Weg und irgendwie schafft der Teufel das, uns zu sagen, du bist schon zu tief in der Sünde, du kannst nicht zu Christus zurück.
Natürlich, natürlich. Ein wunderbarer Trick, den er, mit dem er also wirklich große Erfolge erzielt hat. Es gibt tatsächlich Menschen, ich habe Zeugnisse gehört, Menschen, die eine echte Bekehrung erlebt haben, die haben jahrelang damit gerungen, haben sich wirklich die Frage gestellt, ob Gott so einen wie mich noch annimmt. Keine Chance, keine Chance. Unzählige Zeugnisse von Menschen, die wirklich am Verzweifeln waren, die nicht mehr wussten, wie sie da rauskommen, die haben eigentlich das Einzige, was sie noch als Ausweg gesehen und gefunden haben, war Selbstmord. Mit diesem Gedanken haben sie gespielt, weil sie haben in ihrem Leben so viel getan und das hat ihnen, sie haben gemerkt, das war nicht gut, das hat ihnen leid getan, aber Satan hat ihnen permanent eingeredet, das ist eh zu spät, für dich gibt es keine Rettung, guck mal auf deine Vergangenheit. Ja. Und genau das ist ein böser Trick, ein sehr böser Trick. Und das ist ja der Grund, warum Jesus kam, um uns da rauszuholen, egal wie tief wir drin waren. Ja. Und ich glaube, da muss es Klick machen, dass wir verstehen, es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vergeben kann, wenn wir sie aufrichtig bereuen. Da gibt es nichts. Egal, wie groß, klein die Sünde, wie viel, wie wenig, es spielt keine Rolle. Genau deswegen ist ja Jesus gekommen. Das ist ja der Erlösungsplan gewesen.
Das ist überhaupt interessant, also wenn wir gerade darüber sprechen, also warum Jesus gekommen ist, um das zu machen. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz den Kampf weiter. Also es gab diese Rebellion im Himmel und dann kam es ja, also deswegen musste Jesus ja später kommen, dann ging dieser Kampf plötzlich auf die Erde. Also plötzlich ging es, die Menschen wurden gemacht. Und wie wurde dieser Konflikt, der im Himmel war, jetzt auf die Menschheit übertragen? Denn als die Menschen geschaffen wurden, waren sie ja vollkommen. Also alles war gut, sie waren im Garten Eden und alles war wunderschön. Aber dieser Kampf, der im Himmel herrschte, der kam jetzt auf die Erde. Wie war das möglich? Also warum kam der Kampf plötzlich auf die Erde? Warum leben wir heute in Leid? Warum sehen wir Sünde auf der Welt?
Ja, die Strategie Satans war die gleiche. Wie im Himmel. Im Himmel hat er ja, wie wir eben vorher den Vers gelesen haben, durch Lügen, also als falscher Prophet, ein Lügenprophet, ein Lügner, der ein Drittel der Engel verführt hat, genauso ist er auch auf der Erde aufgetreten gegenüber Adam und Eva. Sie waren vollkommen, sie waren perfekt geschaffen von Jesus, sie hatten Gemeinschaft mit Gott täglich, sagt uns die Schrift, ja, und nichtsdestotrotz, Satan hatte diesen Zugang und durfte sie verführen. Gott sagt, hat er auch klar gesagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen, da gab es einen Baum, der durfte nicht berührt werden, im Garten Eden. Die interessante Frage, die Satan eben dort auch aufkommen lässt, sollte Gott gesagt haben. Das ist genau der entscheidende Punkt auch im Himmel. Die Engel, wenn wir uns das vorstellen, die Engel sind Wesen, die sind von Gott vollkommen mit einer Weisheit geschaffen worden, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wie schafft es jemand, so intelligente, demütige Wesen einfach so mitzunehmen auf die Erde, so böse machen, zu machen. Ja? Und muss ich sagen, also Respekt vor der Macht, die hinter Satan steckt. Ja? Natürlich nichts gegen die Macht, die Gott hat, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen, denn ohne Gott können wir nicht kämpfen. Und das, was er geschafft hat mit vollkommenen Wesen, das kann er mit Menschen heute viel leichter tun. Und damals, als noch Adam und Eva vollkommen waren, ist er mit der gleichen Strategie vorgegangen. Er hat ihnen einen Gott präsentiert, wie den Engeln im Himmel damals. Ein Gott, der ungerecht ist. Ein Gott, der eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so ist, wie er sich präsentiert.
Der das Göttliche für sich behalten will.
Genau, der ein tiefes Geheimnis hat, das er niemand offenbaren will. Und er hat dieses Geheimnis ein bisschen böse machen wollen. Ja. Und er hat es geschafft, auch bei Adam und Eva. Sollte Gott wirklich gesagt, überleg doch mal. Und dann gehen die Menschen zu tief hinein in Sachen, die, wo eigentlich, wo auch Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich bin Gott, ja. Mhm. Und bestimmte Dinge bleiben auch göttlich. Mhm. Also das ist nicht unser Gebiet, da nachzuforschen, ja, was meint Gott jetzt wirklich genau, wenn wir etwas nicht verstehen. Mach nichts, vertrau Gott. Wenn er sagt, fass diese Frucht nicht an, fass diesen Baum nicht an.
Es ist interessant, dass der Teufel zu den Menschen sagt, wenn ihr davon esst, euch werden die Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott. Mhm. Das war ja die Idee, das wollte er ja gerne. Ja. Er wollte ja wie Gott sein, er wollte auf den Thron Gottes. Und da geht es zu den Menschen, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Also hier wird deutlich, dass er sie in genau die gleiche Rebellion hineinziehen will, in der er steckt. Also er möchte sie auf seine Seite bekommen. Mhm. Aber stellt sich natürlich die Frage, also er verkauft den Menschen jetzt sozusagen seine Idee und macht ihnen die irgendwie schmackhaft, dass Eva wirklich verführt wird. Also Adam ja nicht, der ist ja später bewusst da reingerannt, aber Eva wurde wirklich verführt. Also er schafft es, die vollkommenen Menschen zu verführen. Jetzt muss man sich ja fragen, warum hat Gott diesen Baum gepflanzt? Also ich meine, warum hätte er das ja gar nicht machen müssen? Also aber Gott stellt in den Garten Eden zwei Bäume, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Weil die Menschheit vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen hat, deswegen sind sie gefallen, sind sie in die Rebellion gegangen. Hätte Gott nicht einfach den Baum nicht pflanzen können? Nur Klar. den Baum des Lebens? Ich meine, Gott ist ja ein vollkommen guter Gott.
Natürlich.
Warum pflanzt er den trotzdem?
Natürlich. Hätte er machen können, keine Frage. Da kommen wir auf deine Eingangsfrage zurück, warum das ganze Leid. Ja. Und viele schieben das immer auch auf Gott, dass er, da gibt es ja dieses Wortspiel, das ja eigentlich fast schon satanisch ist, ja, wo Menschen sagen, wenn Gott allmächtig ist, ja, dann warum lässt er das alles zu? Ja? Also, ja. Aber er scheint wohl nicht allmächtig zu sein. Ja? Und wenn er ein Gott der Liebe ist, kann er das auch alles gar nicht zulassen. Also dann fehlt ihm wohl die Allmacht. Ja? Wenn er aber allmächtig ist, so wie es die Bibel sagt, ja, dann ist er kein Gott der Liebe. Also sie spielen das gegeneinander aus, weil sonst würde er das Ganze nicht zulassen. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Das hat einen Hintergrund. Und zwar auch die Frage an die Zuschauer. Ja? Da sollten wir vielleicht uns eine Minute nehmen, darüber nachzudenken. Wer möchte mit Menschen befreundet sein, die keine andere Wahl haben, als unsere Freunde zu sein? Sie haben keine andere Wahl, sie müssen es. Sie sind gezwungen dazu. Sie sind gezwungen, dich zu lieben, sie sind gezwungen, zu dir zum Essen zu kommen, sie sind gezwungen, alles zu tun, was dir gefällt. Ja? Dann können wir uns ja Roboter schaffen. Das können wir ja machen, das ist kein Problem mehr. Aber ich möchte keine Gemeinschaft mit Robotern, die auf Knopfdruck reagieren. Und das wollte Gott auch nicht. Mhm. Darum hat Gott schlicht und einfach den Menschen einen freien Willen hineingesetzt. Und um zu sehen, auch dieser Test, liebt der Mensch mich wirklich oder liebt er vielleicht das Böse? Liebt er vielleicht irgendwelche anderen Dinge? Ja. Das war dieser Test im Garten Eden, damit er wirklich von Herzen erkennen kann, auch der Mensch selber, wen er eigentlich liebt. Und Adam und Eva, unsere Ur-Ur-Ureltern, haben an dem Punkt versagt. Darum haben wir heute den Zustand, den wir haben, den Zustand der Sünde. Aber Gott hat nicht abgeschlossen. Gott hat die Tür nicht zugeknallt und sagt, so, fertig. Vernichtet euch jetzt alle, macht, was ihr wollt. Ihr wollt nicht mit mir, dann will ich auch nicht mit euch. Eben nicht. Gott liebt den Menschen trotzdem weiter. Mhm. Trotzdem, dass er ihm durch dieses Instrument des freien Willens, was er ihm gegeben hat, dass der Mensch sich dadurch gegen Gott entschieden hat und bewusst einen anderen Weg gegangen ist, liebt er ihn trotzdem und will ihn zurückholen. Mhm. Und das ist wirklich entscheidend, dass wir auch die Frage des Leids verstehen. Das Leid hat Gott nicht verursacht, sondern der Mensch hat sich entschieden für die Sünde. Und andersrum hätte Gott es auch machen können, dass der Mensch sich gar nicht dafür entscheiden kann. Aber was wäre es dann für ein Gott gewesen? Mhm.
Das ist interessant, dieser Baum wird in der Bibel genannt, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen.
Genau.
Also es war gar nicht Gottes Intention, dass der Mensch erkennt, was böse ist. Also er sollte sich dann nie drin verwickeln und nie unter Sünde leiden. Ja. Deswegen warnt Gott den Menschen und sagt, iss nicht von dieser Frucht, damit du nicht stirbst. Denn wenn du von dieser Frucht isst, gehst du ja automatisch in die Rebellion. Du trennst dich also von Gott, aber Gott ist das Leben. Also die Folge davon, der Sünde sollte, ist der Tod, sagt die Bibel. Und Gott warnt den Menschen und sagt, mach es nicht. Jetzt der Mensch wird verführt in die Rebellion rein, isst von dieser Frucht. Und jetzt weiß man ja, okay, jetzt kommt die Erkenntnis des Bösen. Also das Böse wird sich jetzt ausbreiten und die Menschen werden jetzt darunter leiden, sie werden das sehen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die haben gesehen, das war falsch und es zogen schlimme Sachen in die Welt ein. Jetzt könnte Gott doch aber sagen, ich meine, der ist allmächtig, ich verhindere das jetzt. Also ich lasse nicht zu, dass Naturkatastrophen kommen, ich lasse nicht zu, dass Hungersnöte kommen, ich lasse nicht zu, dass Kriege ausbrechen, ich lasse nicht zu, dass wir böse Dinge sagen. Mhm. Also er ist allmächtig, er könnte das ja machen. Mhm. warum gibt es trotzdem Naturkatastrophen, Kriege, Hunger und diese Dinge in der Welt? Mhm. Warum werden Menschen arbeitslos und verlieren Familienmitglieder, sterben an Krankheiten? Mhm. Warum ist das trotzdem da?
Mhm. Natürlich, die Sünde hat Folgen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein Gesetz, das ist die Trennung von Gott. Also Sünde ist Trennung von Gott. In dem Kontext der Bibel finden wir das auch ganz deutlich. Und der Lohn davon ist eben der ewige Tod, nicht nur der zeitige. Also wir glauben ja an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, und die Gläubigen werden mit Jesus, mit Christus dann eben ins Himmelreich gehen, also die werden auferstehen. Aber die es nicht tun, die werden zum Gericht aufstehen, und das ist der ewige Tod. Ja. Also der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Sünde hat Folgen, hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die Folgen der Sünde, kann man nicht einfach ausradieren. Also es geht schon, aber dann würde Gott wieder in eine natürliche Gegebenheit eingreifen und würde uns eigentlich dann die Sünde schmackhaft machen.
Ich hab mich
müssen wir uns überlegen. Also ich kann sündigen und es gibt keine Folge davon. Ich kann trinken, Drogen nehmen, Ehebrechen, ich kann leben wie der Letzte. Ja? Das ist mir alles völlig wurscht. Ja? Es hat keine Folgen, keine negativen Folgen. Ja? Und das würde aber dazu führen, dass der Mensch moralisch innerhalb kürzester Zeit sich selbst zerstört.
Mhm. Und dann wäre, glaube ich, etwas auch nicht gezeigt worden. Ich meine, der Teufel, die Attention des Teufels war ja, ich gehöre auf den Thron Gottes, also ich kann besser regieren als Gott oder mindestens genauso gut. Jetzt, der Mensch folgt jetzt dieser Rebellion, also nicht freiwillig, er wurde sozusagen da reingenötigt, rein verführt, aber er steckt da jetzt drin. Und ich habe mir mal gedacht, wenn Gott es jetzt machen würde, er würde die ganzen Katastrophen und diese bösen Sachen alle zurückhalten, dann wird der Mensch gar nicht erkennen, dass die Regierung Satans furchtbar ist. Also er nennt sich ja selbst den Fürst dieser Welt.
Genau.
Er baut seine Regierung hier auf. Und der Mensch lebt weiterhin wie in Eden, weil Gott alles Böse verhindert. Dann wird der Mensch ja sagen, doch, der Teufel macht es genauso gut wie Gott.
Ja.
Aber dann würde Gott alle seine Kinder verlieren, weil die würden alle in den Tod gehen, sind getrennt von Gott.
Genau.
Und ich glaube deswegen, Gott verhindert, glaube ich, das meiste in dieser Welt, die meisten bösen Dinge. Aber ein paar lässt dazu, eben gerade so viel, wie wir brauchen, das Böse zu erkennen.
Ja.
Damit wir eine Entscheidung treffen.
Dagegen. Genau. Die Sünde darf auch ihren Schrecken nicht verlieren.
Mhm.
Weil die Folgen sind ja der Schrecken der Sünde. Die Sünde selber ist ja meistens was Schönes. Das ist ein banales Beispiel, wie auch manchmal die Werbung heute arbeitet. Süße Schokolade, ja, Verführung und in Verbindung mit Sünde, ja, ist ja was Tolles, die Schokolade, ja. Aber die Folge davon, wenn ich jeden Tag 3 Tafeln esse oder, ja, das muss der Mensch spüren, damit er die Schrecklichkeit der Sünde erkennt, sonst hat er keine Chance. Hätte Gott die Konsequenzen der Sünde verhindert, dann würde der Mensch mit Sünde quasi im Paradies leben, sozusagen.
Mhm.
Also, mir geht's gut, wunderbar, ich kann machen, was ich will, ja. Und das Böse kann ich sogar jeden Tag tun, in Hülle und Fülle, und ich trage keine Konsequenzen.
Ich glaube, Gott müsste eingreifen. Ne? Also wenn ich wirklich mich in die Sünde verstrick, dann würde ich ja beim nächsten automatisch was Böses tun, was Böses sagen. Also die Sünde würde ja Teil von mir werden.
Ja.
Und er müsste ja ständig meine Worte zurückhalten, meine Taten verhindern. Also ich bin plötzlich gefangen.
Ja.
Also wenn Gott die Sünde verhindert, heute hier auf dieser Welt, dann würde er sozusagen was verhindert. Ich habe mich entschieden, sozusagen, oder die Menschheit hat sich entschieden, in die Sünde zu gehen, was furchtbar war. Heute leben wir drin, und wenn Gott sagt, ich stelle das jetzt mal ab, ich lasse nicht zu, dass du was Böses sagst, ich lasse nicht zu, dass du was Böses tust, ich lasse nicht mal zu, dass du was Böses denkst, dann sind wir unsere Freiheit los.
Genau.
Ja. Genau. Und da steht, glaube ich, so ein bisschen, Gott möchte, wie du sagst, keine Roboter, er möchte Wesen, die ihn lieben.
Genau.
Und dafür müssen wir ihn verstehen, müssen wir ihn erkennen, müssen wir Gemeinschaft mit ihm haben.
Genau.
Jetzt war es ja so, also bis zu diesem Zeitpunkt, also der Teufel, der fiel im Himmel, der hat sich mit der Sünde beschäftigt, er wollte sich selbst hofieren, selbst erhöhen, ist gefallen, verführt vollkommene Engel, die folgen ihm. Es gelingt ihm jetzt, Adam und Eva zu verführen. Jetzt ist plötzlich dieser Kampf, diese Rebellion auf dem Himmel auf die Erde gekommen.
Mhm.
Übrigens nebenbei, Ellen White sagt auch, dass jeder andere Planet einen Baum der Erkenntnis hatte.
Genau.
Ist auch interessant.
Ja,
richtig. Nur die Welt ist der einzige Planet, der gefallen ist.
Mhm.
Jetzt ist, der Planet fällt also. Und jetzt zieht sich die Sünde durch die Generation nach Adam und Eva. Und man sieht, alle sind sterblich, alle neigen zur Sünde. Und jetzt kann der Mensch sich aber entscheiden, denn Christus wollte ja gerne, dass die Menschen gerettet werden. Und er bietet sofort einen Rettungsplan an. Es heißt ja in 1. Mose 3, glaube ich.
Vers 15, ne?
Ja, genau. Danke. Also der Nachkomme der Frau, genau. Also ich werde Feindschaft setzen zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen der Frau. Und aus ihr wird einer hervorgehen, Der wird der Schlange in den Kopf zertreten. Genau. Die Schlange aber wird ihm in die Ferse stechen. Also schon eine Idee auf Jesus Christus hin, der erst 4000 Jahre danach kommt.
Genau.
Aber das ist, hier wird schon der Rettungsplan gelegt. Jetzt dieser Kampf ist also auf der Erde. Wie versucht der Teufel, die Menschen weiterhin in die Rebellion zu verstricken? Also nach Adam und Eva war die Menschheit gefallen. Aber wir wissen, Seth zum Beispiel, er wollte zurück zu Christus. Jetzt wie schafft der Teufel das also irgendwie, die Menschen, die das Leid sehen, jetzt in dem Leid zu halten und nicht, dass sie zurück zu Gott kommen?
Mhm.
Wie hat er das gemacht?
Das ist eine gute Frage. Und ich sehe da einen ganz elementaren Punkt darin. Es geht um das Wort Freiheit. Ein falsches Verständnis von Freiheit führt dazu, dass wir Gefangene werden, obwohl wir glauben, dass wir frei sind. Vielleicht um ein banales Beispiel zu nennen. Es gibt Leute, die rauchen, trinken, die tun das, wann sie wollen, wie sie wollen, das ist ihr Leben, ja, und die empfinden das als ihre Freiheit. Sie können tun lassen, was sie wollen, ja. In Wirklichkeit ist es natürlich so, ich bin ein Sklave der Zigarette und ein Sklave der Flasche. Das ist Fakt, ja. Das ist Fakt, wenn ich das tue, schadet mir das im Leben und früher oder später bekomme ich die Konsequenzen zu spüren. Ich rede jetzt nicht von Ausnahmen von Leuten, die trinken, rauchen und werden 90 Jahre alt. Das gibt es auch, aber ich rede vom Regelfall. So, irgendwann bekomme ich die Konsequenzen zu spüren. Dann merke ich, das war doch keine Freiheit. So, aber der Teufel verkauft viele Dinge als Freiheit, die eigentlich für uns Sklaverei bedeuten. Wir sind unter seinen Fittichen, unter seiner Fuchtel. Um es so auszudrücken. Ja. Und das hat er geschafft mit den heidnischen Völkern auf dieser Welt. Er hat sie in seine Sklaverei gebracht und hat ein Bild von Gott vermittelt, was Gott eigentlich gar nicht ist. Gott, er versucht den Menschen nach wie vor, wie damals im Himmel, auch den Menschen deutlich zu machen, Gott ist ein Tyrann und wenn ihr bei Gott bleibt, müsst ihr gehorchen aufs Wort, genau, und wehe nicht, dann holt er die Peitsche raus. Also bei Gott habt ihr keine Freiheit, bei Gott seid ihr eingeschränkt, kommt zu mir, ich öffne euch die ganze Welt. Mhm. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Es ist ein verzerrtes Gottesbild, was er den Menschen präsentiert. Und die Menschen, die Masse der Menschheit ist darauf reingefallen. Sie genießen diese sogenannte Freiheit, die er anbietet, aber er spricht nicht über die Konsequenzen seiner Freiheit.
Mhm. Christus sagt sogar, wir sind Gefangene der Sünde, also wir werden in Knechtschaft geführt,
genau,
durch die Sünde.
Und das, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. In Johannes 8, meine ich, spricht Jesus darüber. Wir sind also tatsächlich in der Knechtschaft der Sünde, die wir aber, wenn wir Jesus nicht kennen oder nicht erkennen wollen, als die totale Freiheit sehen und sind uns darüber gar nicht bewusst, was eigentlich am Ende steht.
Das ist eine brutale Verführung.
Das ist eine brutale Verführung, ja. Und Gott ist nicht so, wie Satan ihn darstellt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen von der Thematik her, aber wenn wir da tiefer hineinsteigen, werden wir feststellen, eben Gott ist weder ein Tyrann noch ein Diktator. Er ist genau das Gegenteil von dem, was Satan versucht, wie Satan versucht, ihn darzustellen.
Genau. Also die Menschen, die ihn kennengelernt haben, also die wirklich eine echte Beziehung zu ihm haben,
bezeugen
Johannes das. Sagt, Gott ist Liebe.
Genau.
Also vollkommene
Ganz
Liebe.
Genau.
Wo ich noch drüber nachgedacht habe, ist, als der Teufel, also als er es geschafft hat, die Rebellion auf die Erde zu bringen und die ersten Menschen nun anfingen, zu Gott zurückzukommen. Also es steht ja geschrieben, in den Tagen von Seth fingen sie an, den Namen Gottes anzurufen. Es wurden Gottesdienste gehalten.
Genau.
Im Alten Testament. Also man sieht dann deutlich, sozusagen die direkte Nachkommenschaft Adams fängt schon wieder an, zu Gott zurückzukommen, also auf den Heilsplan anzusprechen. Und dann macht der Teufel was. Und das ist beeindruckend. Wir können mal in 1. Mose 6 gehen, wie er das schafft, diese Welt oder diesen Heilsplan zu kompromittieren. Denn es gab jetzt zwei Gruppen von Menschen. Also es gab welche, die wollen zurück zu Gott. Und es gab welche, die haben sich aber einfach von Gott losgesagt. Die wollten diese falsche Freiheit haben.
Mhm.
Und dann in 1. Mose 6, ab Vers, wir können 1 und 2 lesen. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Also hier haben sich verheiratet, hier wird gesprochen von den Töchtern der Menschen und die Gottessöhne. Also das sind diese beiden Gruppen.
Genau.
Die einen sind die Nachkommen Seths, also die Sethiten, die Gottessöhne, die noch Gottesdienst gefeiert haben, die zurück zu Christus wollten.
Mhm.
Und auf der anderen Seite die Töchter der Menschen, also das Weltliche. Und jetzt fing das Volk Gottes an, weltliche Frauen zu heiraten sozusagen. Was dabei rauskam, ist Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, dann heißt es, da reute es den Herrn, was passiert ist. Also dem Teufel gelang das hier durch Verführung, also durch, in dem Fall hier durch die Schönheit der Töchter der Menschen, die Gottessöhne zu verführen. Also durch diese Verbindung damit, hätte er nicht gesagt, was ihr macht, das alles falsch, sondern gesagt, nehmt ein bisschen Lüge mit auf. Also nehmt ein bisschen was, diese falsche Freiheit mit auf. Ist es eure Freiheit, euch die Frauen zu nehmen, die ihr wollt?
Genau.
Sie nehmen sich diese Frauen, kompromittieren damit aber ihren eigenen Glauben. Und es führte in kürzester Zeit, also das vielleicht von, seht an 1500 Jahre oder so, kam die Flut.
Die Flut, ja.
Also kürzeste Zeit, 1500 Jahre, aber man sieht, was da passiert ist.
Klar, über einen bestimmten Zeitraum, über Generationen hinweg, merken wir dann eben, wo das hinführt, ganz klar. Es hat immer, die Folgen sind immer gleich. Mhm. Also es ist nie eine Frage, ob, sondern nur wann. Mhm. Wann das Maß erreicht ist. Ja. Aber was du sagst, ist interessant, das ist quasi der Beginn, wo wir sehen, dass diejenigen, die Gott eigentlich treu gedient haben, die in der Bibel als Gottes Söhne beschrieben werden, an der Stelle vielleicht kurz eine Klammer auf, dass es gibt immer noch vielleicht das Denken, dass hier die Rede von irgendwelchen Engelwesen ist oder so, das ist eben nicht der Fall, sondern es geht tatsächlich um Menschen, die Menschen geheiratet haben, aber aus zwei ganz anderen Klassen. Also Kinder Gottes haben sich Kinder aus der Welt genommen und haben sich miteinander vermischt. Und das ist das zentrale Thema, was wir nachher auch in diesem Kampf im Alten Testament immer und immer wieder sehen, geht auch weiter durchs Neue Testament. Aber im Alten ist es ganz besonders veranschaulicht, weil da tatsächlich noch diese Völker waren, ja. Wo eben Gott immer wieder sagt, vermischt euch nicht. Das war ein zentraler Punkt, vermischt euch nicht mit den Heiden. Nicht, weil die Heiden minderwertige Menschen sind oder irgendwas anders, die es nicht wert wären. Also das ist damit nicht gemeint, sondern die Gefahr, die ausgeht mit der Vermischung von Menschen, die Gott nicht ehren, die Gott nicht lieben, sondern ganz im Gegenteil, die genau das tun, was dem Satan gefällt. Die Gefahr, die davon ausgeht, dass eben der Einfluss dieser Menschen auf das Volk Israel einfach da ist und das Volk Israel auch zerstört, das sehen wir dann in der Geschichte Israels immer und immer wieder. Mhm. Und manchmal sind Punkte erreicht worden, wo Gott sagte, es ist genug. Israel, es ist genug.
Ja.
Und Israel wurde von Feinden belagert, Israel wurde in Gefangenschaft geschleppt, Israel bekam wirklich von Gott immer wieder, ich sage jetzt mal so, einen Denkzettel verpasst, um jetzt darüber nachzudenken, was tue ich hier eigentlich, ja? Wie weit habe ich mich von Gott entfernt, wo stehe ich eigentlich?
Mhm. Und es war ja die Idee, also Gott hat ja die Idee mit Israel, er beruft ja Abraham und aus ihm eine Nachkommenschaft hervorzubringen und seine Idee war, das Volk Israel soll im Gebot Gottes leben. Also sie sollen im Gebot der Liebe, so nennt Christus das, leben. Sie sollen den Völkern zeigen, was Gottes Regierung eigentlich ist, wie Gott regiert. Jetzt, hätten sie das gemacht, hätten sie wirklich dem Gebot gehalten, hätten sie eine echte Beziehung zu Christus, wären sie wirklich Gottes Volk geblieben, hätten alle Völker das gesehen, hätten gesagt, das ist die richtige Regierung und sie hätten sich zu Gott bekehrt. Aber sie haben es nicht gemacht, denn dem Teufel gelang es, diesen Kampf der Rebellion in das Volk hineinzubringen. Und interessant, wie sie das durchgeschleppt hat. Also die Heidenvölker, die haben irgendwelche Götzen verehrt. Das war alles sehr okkult.
Ja.
Und das Volk Gottes selber, die sollten damit nichts zu tun haben. Gott warnt davor, macht das nicht. Und jetzt gelingt es dem Teufel, durch so Heirat, irgendwie das zu verbinden. Wir denken zum Beispiel an Salomo. Ja. Was für ein weiser König, verbindet sich mit heidnischen Frauen. Sein Glaube wird korrumpiert und das Volk gerät in Not. Also die Leute wurden nicht erpresst, sondern die wurden, die hatten schwere Auflagen durch Steuerlast und
geknechtet,
was. Geknechtet von Salomo. Und dann, was wir einige Zeit später sehen, ist dann das Gleiche sozusagen, versucht der Teufel wieder und wieder und wieder. Also immer, er sieht das Volk Gottes und versucht da Kompromisse reinzubringen, sie so zu verführen. Ich will mal was zeigen, was ich in Esra gefunden habe, also ein ganzes Stückchen weiter. Mhm. In Esra Kapitel 9 und dort nur die ersten beiden Verse. Also ich wird das Gottesvolk gezeigt und die Heiden. Esra 9, 1 und 2. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von den Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Also, ich hätte das gleiche Problem wie vor der Sintflut. Israel vermischt sich mit anderen Völkern. Und der Teufel, der versucht ihnen ja nicht zu sagen, wisst ihr, lehnt mal Gott ab und betet mal irgendein Stück Holz an. Und er sagt, wisst ihr was, es gibt hier so Glücksbringer, Talismane und irgendwie so, das bringt schon irgendwie was. Und er hat irgendwelche Menschen verführt, versucht diese verführten Menschen jetzt mit dem Volk Gottes in Kontakt zu bringen.
Genau.
Und wenn die sich erstmal vermischen, dann man macht einen ganz kleinen Kompromiss.
Natürlich.
Und dann hat man eine Einfallstür.
Natürlich, natürlich. Weil es ist ja auch liegt in der Natur der Dinge, du kannst ja einen Menschen, mit dem du dich vermischt, im Sinne einer Heirat, ja, kannst ja nicht zu deinem Sklaven machen. Und sagen, jetzt ab heute glaubst du alles, was ich glaube und tust alles, was ich tue. Er ist immer noch ein Mensch mit freiem Willen und das nutzt Satan aus. Mhm. Um Kompromisse reinzubringen und durch Kompromisse hat Satan schon so einiges zerstört, wo wir nie gedacht hätten, dass das möglich ist. Bis heute. Und tut es immer noch, ja. Mhm.
Genau. Das ist so ein bisschen seine Waffe, ne, diese Kompromisse.
Kompromisse sind eine ganz schlimme Waffe. Mhm. ist übrigens, kommt immer wieder auf das Thema zurück, ja, Ökumene ist auch ein reines Kompromissgebilde.
Ökumene, genau.
Ein reines Kompromissgebilde. Mhm. Ja. Damit zerstört Satan das Fundament
Christi. Man vermischt die Wahrheit mit anderen falschen
Lehren. Elementen, damit, damit jeder so ein bisschen seins hat, ja, jeder zufrieden ist, genau. Dieses Beispiel, was du angebracht hast, ist sehr interessant, es ist auch bezeichnend, was hier auch steht, hier sagt ja auch die Schrift, dass sich die Töchter haben sich Söhne genommen, da hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Das ist sehr bezeichnend. Das ist genau das, was Gott nie wollte. Und im Alten Testament, haben wir ein Beispiel zur Zeit Moses, als Israel eben aus Ägypten auszieht, da vermischen sie sich auch mit den Moabitern. Und es ist ein Gräuel vor Gott und Gott kann das nicht mehr mit ansehen und lässt eine Plage über das Volk kommen. Und interessanterweise, die Plage, die brennt jetzt. Ja? Also, da geht es richtig los. Es sterben sekündlich Menschen. Ja? Also viele Menschen, Gott tötet sie, weil er sagt, es reicht. Ich habe es euch so oft gesagt, ich dulde und akzeptiere das nicht in meinem Volk. Ja? Und dann haben wir diesen Eiferer für Gott namens Pinhas, ja? Der hergeht und sieht, dass da eben, also, das Ganze ging jetzt zu dem Ende zu, und dann sieht er, dass da noch ein Israelit sich eine Moabiterin holt, ja, in sein Zelt hinein. Mhm. Und er geht ihnen nach, nimmt ein
Speer,
genau, und tötet sie beide. Mhm. Die Bibel sagt, in dem Moment sofort hörte die Plage auf, im Lager. Mhm. Und an diesem Tag, nagel mich nicht fest, ich meine, da starben 23.000 oder 24.000 Leute. Weil Gott, es ist so, wenn man Gott hat sehr viel Geduld, aber wir sollten ihn nicht reizen und das den Bogen nicht überspannen. Und das hat Israel getan. Und interessanterweise, als sie wieder rein waren, sie gelöst haben von den Moabitern, in dem Moment, wo Pinhas, der Eiferer für Gott, ja, diesen Schritt getan hat, hört Gott sofort auf damit. Mhm. Das ist auch ein deutliches Zeichen. Kehrt um zu mir und es wird euch wieder gut gehen. Es wird nichts, ich werde euch nichts
tun. Ich muss auch deutlich sagen, Gott hatte Angst davor, dass ich dieses Verhalten im ganzen Volk ausbreite, weil dann werden sie alle verloren.
Natürlich.
Also musste er die stoppen, die das hervorbringen.
Natürlich.
Und denen nimmt er das Leben. Das ist, also sieht man, wie wichtig es Gott ist, die anderen Menschen zu retten.
Natürlich. Für vielleicht die Zuschauer, die jetzt denken, das ist ein grausamer Gott im Alten Testament, da liest man ständig sowas. Nein, im Prinzip ist es so, wir leben ja gerade in einer Zeit von Viren, ja, Virus, Corona und so weiter. Man versucht ja auch den Virus, wenn irgendein Mensch eine Gefahr wäre und würde andere jetzt infizieren und töten können, ja, egal was für ein Virus es ist, noch viel gefährlicher als Corona und was auch immer, ja, dann versucht man auch diesen Menschen zu nehmen und zu isolieren, weg. Ja, und im schlimmsten Fall müsste man ihn komplett wegisolieren von der Welt, sage ich jetzt mal so übertrieben gesagt, damit er keine Gefahr für andere wird. Und der Virus der Sünde, der hier gegriffen hat, ist genau das Gleiche. Also hier hat Gott nur versucht, das fernzuhalten von seinem Volk, damit das Volk nicht infiziert wird und alle sterben. Mhm. Also eigentlich ein natürlicher Vorgang.
Mhm. Und das Gottesbild wird, glaube ich, auch dann später deutlich. Also manche Leute sagen, wie war denn Gott? Also war das jetzt irgendwie besonders grausam oder war das irgendwie, hat das gemacht, um möglichst viele Menschen zu retten? Ich glaube, es wird zu dem Zeitpunkt deutlich, als Christus auf die Welt kommt. Ja. Also als Immanuel, als Gott mit uns war, als Gott unter uns war, da sahen wir seine Herrlichkeit. Und zu Christus hätte keiner gesagt, er ist grausamer Tyrann. Also er versucht, die Leute alle umzubringen. Das Gegenteil ist der Fall, er versucht, jeden zu retten. Und es ist vielleicht interessant, wenn wir uns den Kontext mal angucken, wenn wir über diesen Kampf sprechen, den großen Kampf, und das zur Zeit von Jesus Christus. Also im Alten Testament sehen wir das. Dort hat immer versucht, Kompromisse mit einzumischen.
Genau.
Jetzt kommt Christus auf die Welt und plötzlich wird deutlich, wer Gott ist. Denn er zeigt uns den Vater und wir sehen in ihm die vollkommene Liebe. Jetzt, die Frage ist, was war der Grund, dass Christus kam? Wie kämpfte er mit dem Teufel? Und was geschah am Kreuz? Mhm.
Der Grund, den lesen wir in Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, auf das er seinen eingeborenen Sohn gab. Also Christus kam, um die Menschheit zu retten. Das ist also das größte Anliegen Gottes, ist die Rettung von Menschenseelen. Und es war nötig, ein unschuldiges Opfer zu bringen, um die Menschheit zu retten, denn der Mensch selber kann sich nicht retten. Wir können sterben für unsere Sünden. Kannst du, kann ich, kann jeder Mensch, aber wir werden nie wieder aufstehen. Das ist nämlich der Sold der Sünde. Der Lohn ist der Tod, der ewige Tod. Da muss also jemand anders her. Das war der Grund, warum Christus gekommen ist, weil er uns von Herzen liebt. Da hat also Gott seinen Charakter so deutlich offenbart. Ja? Und das ist Gott auch im Alten Testament. Nur, wenn wir die Bilder aus dem Kontext reißen, dann klar, dann sehen wir nur einen Gott, den wir sehen wollen. Aber das Ganze betrachten, sehen wir Gott, wie er wirklich ist. Er kommt. Deine zweite Frage war...
Also wie hat er gekämpft, also als er auf der Erde war? Wie ist er gegen Satan vorgegangen?
Genau. Hochinteressant. Satan will ihn ja gleich zu Beginn seiner Arbeit stören, also eigentlich schon bei seiner Geburt.
Da wollte er ihn umbringen.
Ja. Genau, durch die Kindertötung. Ja. Mhm. Aber danach, als Satan merkt, es wird ernst, jetzt beginnt Jesus seine Mission, seinen Auftrag, ja, wozu er eigentlich gekommen ist. Und er geht und bereitet sich vor in der Wüste 40 Tage auf diese Zeit, die vor ihm steht, um Kraft vom Vater zu bekommen. Und da kommt Satan und begegnet ihm und versucht natürlich, ihn dort schon, bevor er überhaupt beginnt, davon abzubringen. Interessant ist, wie Jesus eben antwortet. Und die Frage ist, hat das heute noch für uns eine Bedeutung? Dieses, es steht geschrieben. Mhm. Dieses, es steht. Also der Kampf, wir sehen auch, das Schwert in der Bibel ist ja das Wort Gottes. Ein zweischneidiges Schwert, das scheidet Mark und Bein, das hat so eine Kraft. Ja. Der Kampf wird immer nur auf dieser Ebene geführt. Wir können Satan anders nicht besiegen. Wir können ihn sowieso nicht besiegen. Aber das Wort Gottes, vor dem Wort Gottes, hat er unheimlich Angst. Und das Wort Gottes hat Kraft. Und wenn wir Gott vertrauen und treu sind und mit dem Wort Gottes vorwärts gehen, in der Kraft des Wortes Gottes, wird Satan aus dem Weg gehen. Mhm. Und so ist es eben genau damals auch in der Wüste passiert. Also Jesus hat ihm gezeigt, durch das Wort Gottes hat er ihn in der Wüste, quasi in der ersten richtigen Schlacht, wo sie aufeinander getreten sind, hat er ihm gezeigt, das Wort Gottes wird dich zu allen Zeiten in die Knie zwingen. Mhm.
Und es war eigentlich interessant, also der Teufel, der wollte von Christus einen Kompromiss haben. Also dass er seinen Glauben kompromittiert. Er sagt, also der Teufel hält sich selbst für den Fürsten der Welt, so wird er da genannt, und sagt, du bist doch gekommen, um die Welt zu erlösen. Du wirst die Welt retten. Du wirst die Welt wieder zu dir ziehen. Weißt du was? Ich bin der Fürst dieser Welt. Ich gebe dir alle Reiche der Welt. Er führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche. Mhm. Und sagt, weißt du was, das kannst du alles haben von mir. Ich ziehe mich zurück. Das gehört alles dir. Du musst nur einmal kurz vor mir niederfallen. Ich meine, das ist ja wirklich nichts. Ich meine, also einen kurzen Kniefallen, dafür gewinnt man die ganze Welt. Christus hat das aber abgelehnt. Also er hat gesagt, das sollst du nicht tun. Jetzt, er hätte die ganze Welt, alle Reiche gewonnen, er hätte alle Menschen retten können. Also alle Menschen hätte er sozusagen zu sich ziehen können. Aber er hätte dafür nur einmal niederfallen müssen vor dem Teufel. Jetzt, der Teufel wollte nur angebetet werden. Das war ja die ganze Idee, die wir ganz am Anfang schon gesprochen haben, der Kampf im Himmel. Er wollte kurz angebetet werden. Jetzt versucht er mit Christus einen Kompromiss zu machen. Du kannst alles bekommen, müsstest nur einmal niederfallen, einen kleinen Kompromiss in deinem Glauben machen. Und Christus lehnt das ab. Ich denke, was für eine Versuchung. Wenn du kommst, um die Welt zu retten, jemand sagt, weißt du, du musst nicht mal kämpfen, du kriegst die, du brauchst auch nicht sterben, du kriegst die Welt.
Ja.
Nur einmal kurz aufs Knie. Und er macht es nicht. Und ich denke, wie stark war Christus? Wahnsinn. Der hat die Welt mehr geliebt als sein eigenes Leben und macht das trotzdem nicht.
Ganz genau.
Also er hat dem Wort Gottes vertraut, dass es keinen anderen Weg gibt.
Ganz genau.
Außer den Weg, ja.
Und die Treue,
des Kreuzes.
Jesus beweist auch die Treue zum Wort, die Treue zu Gott, und zwar kompromisslos. Viele fragen sich, stellen sich auch die gleiche Frage parallel zu Daniel 3, die Freunde, die vor der Statue stehen. Hätten sie nicht einfach mal kurz niederknien? In deinem Herzen glaubst du ja trotzdem an Gott. Das ist ja der Punkt. Mhm. Das ist ja der Punkt. Wer mich bekennen wird vor den Menschen, den werde ich bekennen vor dem Vater. Ja? Mhm. Also Bekenntnis ist etwas Offenes, ein Zeugnis. Und wenn ich vor den Menschen das tue, oder vor Satan, oder vor wem auch immer, mal eben kurz einknickse, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also einen Kompromiss mache, ich weiß nicht, das wäre fatal gewesen, wenn Jesus das gemacht hätte. Was ihn das gekostet hätte, das würden wir zwei wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Absolut. Das wäre das Ende gewesen.
Genau, ja. Dann hätte er dem Teufel recht gegeben.
Genau.
Er hat gesagt, ja, die gebührt Anbetung, der Schöpfer wirft sich vor dem Geschöpf nieder.
Wahnsinn.
Unvorstellbar. Und ich meine, was für eine Idee vom Teufel. Also derjenige, der ihn so voll Liebe geschaffen hat und so vollkommen gemacht hat, zu dem sagt er, fall nieder vor mir. Also das tut einem weh, wenn man darüber nachdenkt. Und Christus hat diesen Kompromiss nicht gemacht. Also er hat Gott vertraut. Ganz er weiß genau, was auf dem Spiel stand. Richtig. Aber auf die Art und Weise führt Christus den Kampf. Also, und das ist die Frage, wie führen wir den Kampf? Also wenn ich jetzt, ich will ganz kurz springen. Wir haben uns den Kampf angeguckt im Himmel. Es ging sozusagen, war eine Rebellion. Es ging um die Frage der Anbetung. Es gelingt dem Teufel, die Engel zu verführen. Dann wurde der Kampf auf die Erde getragen. Adam und Eva, oder zumindest Eva wurde verführt, Adam wurde ja nicht verführt, aber die gingen beide sozusagen, wurden in die Rebellion reingezogen gegen ihren Willen. Jetzt, die Menschheit will zurück zu Gott und der Teufel versucht Kompromisse zu machen mit ihm. Also es gibt irgendwie so einen Mittelweg. Hauptsache nicht die Wahrheit. Dann Christus zeigt, wie man kämpft. Also als er auf die Erde kommt, kämpft er mit dem Wort Gottes ohne Kompromiss, vollkommener Liebe. Er zeigt den Menschen, wie Gott ist. Er zeigt den Menschen, wie der Teufel ist. Und er zeigt, wie er vertraut. Jetzt heute in unserer Zeit oder auch in der Zeit der Apostel oder danach, später und jetzt gerade auch in den letzten Tagen, in denen wir leben, wie wird der Kampf wohl bei uns aussehen? Also welchen Kampf, wenn der Teufel den Kampf, der im alten Israel getobt hat, die Völker versuchen, in die Gemeinde zu kommen und sie zu kompromittieren, Christus zeigt, wie man dagegen kämpft, mit dem Wort Gottes, das steht geschrieben. Wie wird dieser Kampf wahrscheinlich am Ende der Zeit aussehen? Der Höhepunkt des Kampfes, kann ich das so nennen, weiß ich nicht, vielleicht.
Ja, der Höhepunkt des Kampfes, der ja kurz bevorsteht.
Tatsächlich, kurz vor der Wiederkunft.
Richtig. Der weise Salomo sagt ja, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Das heißt, das Rad dreht sich und dreht sich immer wieder. Ja, es kommt also alles wieder. Und auch hier arbeitet Satan, die Methode ist die gleiche, ja. Die Methode. Nur die Details ja, verändern sich, weil er mit der Zeit geht. Aber die Methode selber, das Konstrukt dahinter ist das gleiche. Verführung, Verfolgung. Ja, das ist so das, womit er immer wieder andockt. Klappt das, ist es super, wenn nicht, dann das andere. Ja, aber irgendwo hat er immer Erfolg. Und jetzt am Ende der Zeit, im Moment leben wir jetzt aktuell in einer immensen Zeit der Verführung. Die Zeit der Verfolgung wird noch kommen, sagt uns die Bibel. Das wird dann wirklich das letzte Finale sein, die letzten Stunden dieser Erdgeschichte. Mhm. Wir stehen aber davor, im Moment leben wir in der Zeit der Verführung, wo Kompromisse wieder einschlagen. Das ist nur...
Ja. Fallen jetzt so Kompromisse ein? Also wenn wir es sammeln, wo werden heute Kompromisse gemacht? Wenn wir so über die Christenheit auf der ganzen Welt nachdenken, es gibt ja so viele verschiedene Kirchen, Denominationen, Konfessionen. Und wir schauen, wo werden eigentlich Kompromisse gemacht? Also wie versucht der Teufel, in diese Gemeinden hineinzukommen? Wie erleben wir den Kampf heute? Mhm. Also, fällt uns da was ein?
Also, ein ganz klares Beispiel ist die Musik in den Gottesdiensten. Ja.
Ja,
durch Musik ist es ein riesen Einfallstor, denn Musik hat ja nachgewiesenerweise einen immensen Einfluss auf den Menschen. Ja. Aber was für einen? Mhm. Es gibt himmlische, göttliche Musik und es gibt weltliche, satanische Musik. Und ein Text verkleidet in einer Melodie Satans, macht es noch lange nicht zu einem christlichen Lied. Ja, und umgekehrt auch nicht. Also egal wie. Das ist jetzt immer so ein spontanes Beispiel, was mir einfällt. Es gibt sicherlich noch mehrere Beispiele, aber die Musik ist heute ein ganz immenses Beispiel und wir erleben es in diesen Megachurches, Emerging Church und so weiter. Charismatische Bewegungen und so weiter erleben wir, da ist Musik, also Lobpreis, ja, wie es genannt wird.
Genannt, ja.
Genau, ein ganz elementarer Bestandteil und da geht es eben so weit, dass man als Außenstehender, wenn man jetzt nicht wüsste, das ist ein Gottesdienst oder soll ein Gottesdienst darstellen, könnte man meinen, man ist tatsächlich auf so einem Punk-Rock-Konzert oder sonst was. Aber das sind schon die Extrembeispiele, es fängt schon kleiner an. Ja. Satan fängt immer klein an. Er fängt klein an und hört groß auf.
Ja.
Genau. Und so beginnt er auch in den Gemeinden. Und die Musik beeinflusst dich insofern, wie kann der Geist Gottes anwesend sein und dich formen? Wie Jesus auch sagt, er ist der Töpfer, wir sind der Ton, also er formt uns, er beeinflusst uns. Wie kann in einem Gottesdienst, wo auf der einen Seite versucht wird, Gott zu dienen, auf der anderen Seite mit einem Einfluss, der von Satan kommt durch die Musik, wie kann das zusammenpassen, zur gleichen Zeit am gleichen Ort? Und das ist ein Wahnsinnseinfall. Also ein Beispiel jetzt die Musik.
Ein anderes, wo ich gerade dran denke, ist da vielleicht, also heute, es gibt so viele Konfessionen, Denominationen, und es wird versucht, die zusammenzubringen.
Ja.
Die Idee ist ja, dass das ganze Reich soll sozusagen für Gott gewonnen werden. Aber, um das zu machen, müssen wir halt Kompromisse machen. Denn der eine glaubt das. Also ich sage so, zum Beispiel, wenn die Baptistengemeinde zusammen möchte mit der katholischen Kirche, dann gibt es unendlich viele Dinge, die dagegen sprechen. Also es fängt bei der Taufe an oder das Abendmahl oder was auch immer. Und jetzt, um das zusammenzukriegen, müssten sie irgendwie Kompromiss machen. Der eine betet Maria an, der andere betet nur zu Christus. Man sagen, was machen wir jetzt? Dann muss man sowas sagen wie, jeder kann das machen, wie er will, jeder nach seiner Fasson. Wir achten da einfach nicht drauf und damit es nicht zum Streit kommt, lehren wir das nicht mehr. Also wir schweigen über diese Unterschiede und gucken, was fällt zusammen. Und dann heißt es ja, wenn wir diese Konflikte nicht mehr haben, dann können wir in Liebe zusammenstehen. Also für die Liebe müssen wir die Wahrheit ein bisschen weglegen. Also auch wenn du glaubst, dass das der einzige wahre Weg ist und du glaubst, dass das der einzige wahre Weg ist, dann möchte ich beide Gruppen bitten, darüber zu schweigen. In Liebe kommen wir zusammen und wir unterhalten uns nicht mehr über diese Dinge. Also wir legen die Bibel beiseite. Mhm. Und da so versuchen wir, in Liebe zusammenzukommen und diese neu gewonnene Freiheit auch zu leben. Mhm. Aber was haben wir dadurch wirklich gewonnen? Martin Luther sagt, Frieden, wo immer möglich.
Genau.
Aber Wahrheit...
Wie hat er das gesagt? Wahrheit um jeden Preis.
Um jeden Preis. Genau. Ich gesagt. Frieden, wo immer möglich, Wahrheit um jeden Preis. Genau. Und ich denke, er wusste genau, was er sagt.
Genau.
Und das ist heute bei uns so ein bisschen, es wirkt ja so schön. Ne? Wir können alle irgendwie in Friede zusammenkommen, wir müssen nur ein paar Glaubenspunkte weglassen. Und das nennt sich dann Ökumene, also wir ziehen uns alle zusammen. Ich glaube, das ist die Idee. Damals hat der Teufel versucht, so eine Art Ökumene zu machen zwischen Israel und den heidnischen Völkern. Mhm. Die haben ja nicht Gott abgelehnt, die Israeliten. Die haben ja trotzdem noch Gottesdienst gefeiert und so.
Zur Zeit Ahabs sehr deutlich erkennbar. Oh,
genau. Ja. Und haben aber noch heidnische Elemente mit aufgenommen.
Genau.
Haben da also was vermischt.
Genau.
Und es war eine Katastrophe.
Ja.
Und wenn es heute gelingt, falsche Elemente mit hineinzubringen in die Gottesdienste, dann laufen wir genau dahin.
Genau. Und das ist aber genau das, was, wo Jesus, wo eigentlich im Missionsauftrag zum Beispiel in Matthäus 28, wenn Jesus sagt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten, was ich befehle und taufe sie. Und hier ist auch das Element drin, lehret sie zu halten alles, was ich euch, also nicht einiges, vieles, sonstiges, manches, alles, was ich euch befohlen habe, es ist elementar. Die Wahrheit, die gibt es nur als ganzes Paket. Wir können das nicht abschneiden. Das gefällt mir nicht. Das ist ja wieder dann Evangelium Light. Mhm. Ja, das ist, ich mache, was ich will. Ja, das passt mir nicht. Ich mache mir eine Light-Version, eine eigene. Alles zu halten. Aber der ökumenische Gedanke verbietet das. Der verbietet das, weil du würdest ja den anderen quasi attackieren. Wenn du merkst, der geht auf einem Weg, der ist nicht biblisch, aber Jesus sagt, wir sollen ihn lehren, das zu halten und zu tun oder jenes nicht zu tun. Ja, und das ist gegen den Missionsauftrag Jesu, die aktuelle Ökumene, so wie sie präsentiert wird. Ja.
Die Frage ist jetzt, was können alle Gemeinden tun? Also die Adventgemeinde, die Baptistengemeinde, die Methodisten, Katholiken, evangelische Kirche. Also wie können wir sicher sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind?
Prüfen. Anhand der Schrift.
Prüfen, das steht geschrieben.
Ne? Steht geschrieben, genau. Mhm.
Und ich glaube, wenn wir das machen würden, also wir verheimlichen das nicht und sagen, ich habe da einen Punkt, den siehst du anders, also sprechen wir nicht drüber, sondern es steht geschrieben, deshalb nehme ich das an. Genau. Und auch wenn wir da irgendwie Unterschiede haben oder so, aber es steht geschrieben und ich berufe mich auf die Bibel, ich glaube, dann laufen wir den richtigen Weg.
Genau. Jesus hätte auch Kompromisse machen können mit den Pharisäern, damit sie sich nicht in die Quere kommen, hätte er sich ja mit denen zusammensetzen können, mit den großen Lehrern, mit der Elite, mit dem Sanhedrin, ja, hätte sagen können, wir finden doch eine gemeinsame Lösung. Ich habe ein paar Anhänger, ihr habt viele Anhänger, irgendwo finden, dass wir uns nicht ständig kloppen. Ja. Aber Jesus geht da gar nicht drauf ein, sondern er bringt Erweckung und Reformation ins Volk hinein.
Unruhestifter, würde man sagen.
Ja, genau, und am Ende haben wir ja gesehen, wo das hinführt, er musste ans Kreuz.
Ja.
Wahnsinn, ja, wie der Teufel da arbeitet.
Was vielleicht abschließend noch, also Zeit ist vorbei, aber abschließend noch, wo wird das wahrscheinlich hinführen? Also wo wird das, was wir heute sehen, in der Welt hinführen? Also wie wird dieser Kampf jetzt weitergehen und wohl enden?
Also der Höhepunkt des Kampfes, der steht uns noch bevor. Und wir haben ja in Offenbarung 16, haben wir so wird es ein bisschen angeschnitten, im Kontext der Plagen, die da geschehen, wird Satan noch einmal volles Geschütz auffahren und wird es wird uns gesagt in Offenbarung 16, dass er alle Könige versammelt, er versammelt die Könige zur großen Schlacht, wo wir auch dieses berühmte Wort haben, Armageddon finden. Mhm. Und ich war vor 4 Jahren in Israel und war dort an diesem Platz. Tatsächlicherweise, das ist, also dieses Wort ist eine Zusammensetzung aus dem Wort Har und Megiddo. Und Har heißt auf Hebräisch Berg und Megiddo war dort eine Stadt damals früher und war am Fuß des Berges, also die Stadt am Fuß des Berges. Ja. Und dort war ein riesiges Tal. das heutige Jezreel-Tal. Ja. Dort haben die größten und entscheidendsten Schlachten des Volkes Israel stattgefunden, gegen Philister und viele andere Völker in diesem Tal. Und die Bibel verwendet, vor allem in der Offenbarung, sehr, sehr viele Bilder aus dem Alten Testament. Also, wenn du das Alte Testament nicht gelesen hast, brauchst du die Offenbarung gar nicht aufschlagen, weil die Bilder sind aus dem Alten Testament. Und verwendet auch dieses Bild, dass er dort die Könige zusammenführt, der Welt, in eine Schlacht gegen das Volk Gottes. Physisch kann das nicht sein, denn heute, wenn man heute die Bevölkerung sehen, sind Milliarden, die haben an diesem Jezreel, in diesem kleinen Tal in Israel, den Platz gar nicht. Aber es geht auch nicht um einen physischen Kampf, sondern es geht um den letzten großen geistlichen Kampf. Und die Frage, um was es geht, die Frage des Kampfes ist immer schon die Frage der Anbetung gewesen. Mhm. Von Beginn an, wo Luzifer sein wollte wie Gott, und er war es nicht und er wurde hinabgeworfen, und jetzt wollte er angebetet werden von den Menschen. Ja. Und die Frage der Anbetung von Beginn an bis zum Ende wird auch hier stattfinden, in diesem letzten großen Kampf, wo wir gefordert werden. Entweder wir stehen vor dieser berühmten Statue aus Daniel 3. Die Frage ist, fällst du nieder oder betest du Gott an? Mhm. Das wird eine Zeit, da werden wir, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen, also was für einen Glauben wir da brauchen werden.
Aber das glaube ich auch, das ist glaube ich das Schöne, was wir sehen in der Offenbarung, dass hier sind die, die da halten die Gebote Gottes. Genau. Die werden am Ende siegreich da herausgehen.
Genau.
Und das ist so eine persönliche Sache. Ne? Ich kann nicht sagen, ich berufe mich auf die Gemeinschaft oder die Gemeinschaft, sondern ich beschließe in meinem Leben, also ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.
Ja.
Also ich sage, ich möchte im Gebot Gottes bleiben und so werde ich am Ende siegreich sein. Mhm. Also eigentlich hätte ich jetzt noch Lust, mit dir über Megiddo zu sprechen. Vielleicht schaffen wir das noch ein andermal, dass wir nochmal ein Thema dazu machen.
Okay.
Über Armageddon und was das alles auf sich hat. Aber ich glaube, ja, da geht der Kampf hin. Also wir sehen, da geht es wieder um Kompromisse zu machen. Frage der Anbetung, was wir am Anfang im Himmel gesehen haben, wird am Ende auch nochmal kommen. Mhm. Und das, ja, da muss jeder Mensch sich seine Seite suchen. Es gibt dann nur noch schwarz und weiß. Entweder ich gehöre zu Gott oder ich gehöre in die Rebellion.
Ganz genau.
Möge jeder von uns die richtige Entscheidung treffen. Vielen Dank, Fritz, dass du mit uns dieses Thema behandelt hast.
Gerne.
Wir sind, also ich würde sagen, da machen wir nochmal einen Teil dazu irgendwann,
dass
wir
noch
ein bisschen weiter auf das Ende hinausgehen und uns darüber nochmal austauschen. Mhm. Auch vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr wieder dabei wart, und Gottes Segen euch.